Jetzt wollen wir mit der Predigt beginnen. Und ich bitte euch, einmal eure Bibeln rauszunehmen, wenn ihr sie da habt, und mir gemeinsam den Kolosserbrief aufzuschlagen. Wir werden in der Zeit bis Advent eine kleine Predigtreihe haben zum Thema Frieden. Das Thema Frieden zieht sich ja von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Und wir wollen uns anschauen, was es bedeutet, dass Gott mit uns Frieden gemacht hat und wie sich dieser Frieden auf den verschiedenen Ebenen unseres Lebens zeigt. In unseren Beziehungen, in unserem eigenen Denken, in unserem eigenen Kopf, in unserem Herzen vor allen Dingen und wie das unser Leben beeinflusst. Und heute, wie gesagt, soll der Einstieg in diese Predigtreihe sein und das Thema für heute heißt Frieden gemacht. Es gibt im Johannesevangelium eine spannende Szene. Jesus ist da mit seinen engsten Freunden den Abend, bevor er am Kreuz von Golgatha sterben sollte, zusammen und erzählt seinen Freunden, dass er bald nicht mehr da sein wird. Und seine engsten Freunde reagieren nicht unbedingt begeistert darauf, sondern verwirrt, verängstigt, furchtvoll. Was ist, wenn Jesus nicht mehr da ist? Und Jesus sagt ihnen an der einen Stelle dann in Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, deswegen werde euer Herz nicht bestürzt und sei nicht voller Furcht. Das ist Jesu Zusage an seine engsten Freunde damals und das ist seine Zusage an uns, an dich ganz persönlich. Ich will dir Frieden geben. Frieden nicht, wie die Welt dir geben kann, sondern einen ganz anderen Frieden. Jesus verheißt hier den Menschen, die ihm nachfolgen, seinen Frieden. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Einen Frieden, der uns von Furcht befreit. Ein Frieden, der uns befreit von der Angst, die uns lähmt. Und vor allen Dingen einen Frieden, und das ist das Zentrale, der unser Herz zur Ruhe bringt, weil er zentrale Versöhnung mit Gott bedeutet. Und Frieden ist das, was uns in den nächsten Wochen ein bisschen beschäftigen wird. Und wir wollen unsere Predigtreihe beginnen mit einem Text, der uns daran erinnert, dass Gott in Christus, seinem alles überragenden Sohn, Frieden gebracht hat, Frieden gemacht hat mit sich selbst. Dass Gott in Christus auch uns, seine ihm gegenüber verfeindeten Geschöpfe, mit sich selbst versöhnt hat. Und dazu wollen wir uns einen der berühmtesten paulinischen Texte ansehen. Das ist Kolosser 1, Verse 15 bis 23. Und ich bitte euch nach Möglichkeit, jetzt noch einmal aufzustehen, wenn ich Gottes Wort lese. Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Amen. Nehmt Platz, das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Kolosser 1, 15 bis 20 oder bis 23, Kolosser 1, 15 bis 20 vor allen Dingen, ist eine Art Hymne. Wir haben es hier mit sehr poetischer Sprache zu tun. Einige Ausleger gehen deshalb davon aus, dass wir es hier mit einem frühkirchlichen Bekenntnis zu tun haben, das schon in den ersten Jahrzehnten des ersten Jahrhunderts in den Kirchen kursierte. Also man weiß nicht ganz genau, ob es so ist, aber viele vermuten das, weil die Sprache sehr poetisch ist. Es wirkt fast wie ein Lied. Und im Zentrum dieses Liedes, wie auch im Rest des Kolosserbriefs, steht der alles überragende Jesus, der uns sowohl als Herr über der gesamten Schöpfung als auch als Herr über der neuen Schöpfung verkündet wird. Er ist vor allem und hat in allem den Vorrang, so sagt es Paulus. Das ist seine zentrale Aussage über diesen Text. Und Paulus zeigt uns in diesem Text jetzt, weil Jesus ist, der er ist, weil er so überragend groß ist, ist er der Einzige, der uns Frieden bringen kann mit Gott. Der die gesamte Schöpfung mit Gott versöhnen kann und der dich und mich persönlich mit Gott versöhnen kann. Weil er so überragend groß ist. Jesus in all seiner überragenden Größe ist der Einzige, der unserem Herzen Frieden geben kann, weil er der Einzige ist, der in der Lage ist, uns Frieden mit Gott zu geben. Das ist Paulus' großes Statement in diesem Text. Und was wir hier treffen, sind drei Dinge. Erstens in den Versen 15 bis 17 göttliche Überragenheit. In den Versen 18 bis 20 göttlich bewirkter Frieden und in den Versen 21 bis 23 göttlich beendete Entfremdung. Und das Erste, was wir sehen, ist göttliche Überragenheit. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es das Wort Überragenheit im Deutschen überhaupt gibt. Es ist mir an dieser Stelle auch egal. Es ist das Wort, was am besten das zusammenfasst, was ich sagen will. Göttliche Überragenheit. Unser Text zeigt uns ganz am Anfang ein Bild eines überragenden Jesus. Es gibt kaum einen Text im Neuen Testament, der die Größe und Erhabenheit Jesu uns so deutlich vor Augen malt. Ja, Paulus reiht gewissermaßen einen Superlativ an den nächsten. Und er beginnt damit, dass er Jesus als Bild des unsichtbaren Gottes beschreibt. Ja, was bedeutet das? Jesus ist die vollkommene Manifestation der Herrlichkeit Gottes, der Schönheit Gottes. Er ist die perfekte Repräsentation des Vaters. Er ist, um es mit den Worten des Hebräerbriefes zu sagen, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Er ist die vollkommene Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit, denn er ist der ewige Sohn Gottes und selbst vollkommen Gott. Und dann sagt Paulus über Jesus, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Was er damit nicht meint, was Gruppen wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas daraus gemacht haben, was er damit nicht meint, ist, dass Jesus als Erstes geschaffen wurde. Der Titel Erstgeborener ist im jüdisch-hebräischen Denken nicht zeitlich bedingt. Es ist ein Titel, den man zugewiesen bekommt. Ja, so heißt es zum Beispiel im Psalm 89 über den messianischen König: Ich will dich zum Erstgeborenen machen, zum höchsten aller Könige. Du stehst über allem. Und das sagt er jetzt über Jesus. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er steht über allen sichtbaren und unsichtbaren Dingen. Und dann sagt Paulus, warum das so ist, ab Vers 16. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Also warum ist Jesus über allem? Weil er selbst der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist. Aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Und alle Dinge zu dem von ihm bestimmten Ziel führt. Ja, fast in Form eines Lobpreises hält uns Paulus hier vor Augen, dass Jesus Ursprung, Kraft, Ziel hinter der gesamten Schöpfung ist. Alles ist in ihm, durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und alles wird durch ihn zusammengehalten. Er ist der Grund, warum alles existiert. Er ist die Kraft, durch die alles existiert. Er ist das Ziel, für das alles existiert. und auf das alles hinausläuft. Er ist der Punkt, in dem alles, was ist, zusammengehalten wird. Er ist das, um es vielleicht etwas komplizierter auszudrücken, er ist das ordnende und alles bestimmende Prinzip des gesamten Universums. Er ist der Logos, wie Johannes das in Johannes 1 sagt. Es passt deshalb, was an einer Stelle ich mal gelesen habe, er, Jesus, bewahrt den Kosmos davor, ein Chaos zu sein. Nein, Jesus ist nicht Teil der geschaffenen Dinge. Er ist die Kraft und das Ziel hinter allen geschaffenen Dingen. Er ist ihr Schöpfer und ihr Erhalter und deshalb ist er vor allem. Vor allem. Er hat keinen Anfang, sondern alle Dinge haben ihren Anfang in ihm. Er ist die Kraft, er ist von nichts abhängig, sondern alle Dinge hängen an ihm. Er verliert niemals die Kraft, sondern er hält und führt alle Dinge in seiner Kraft. Er hat von nirgendwoher sein Leben her, sondern alle Dinge haben ihr Leben von ihm. Er steht über allen Dingen und ist in sich selbst vollkommen selbst genügsam. Und gerade als Kinder Gottes haben wir diese Perspektive auf die überragende Größe Jesu unendlich nötig. Ja, zum einen weckt sie in uns Anbetung. Ich weiß nicht, was dieser Text mit dir macht, aber ich würde euch einladen, wenn ihr mal Zeit habt die Woche, lest den Text immer wieder durch und zwar nicht einfach so, sondern lasst Gott zu euch sprechen. Und dieser Text wird in euch Anbetung wecken, weil wir immer mehr merken, wie groß er ist. Weil wir neu merken, wie groß unser Jesus ist, dass es kein einziges Korn kosmischen Staubs gibt, das er nicht kennt und souverän erhält. Jeder Herzschlag, jeder Wimpernschlag, jeder Atemzug wird von ihm erhalten. Und zum anderen sollte dieses Bild uns auch Zuversicht und Hoffnung geben. Ja, wenn wir seine Größe neu erkennen, dann wird unser Herz mit Frieden erfüllt. Echter Friede ist tief verankert in diesem Bild von Jesus. Ja, diese Größe über dem gesamten Kosmos erinnert uns ganz persönlich daran, dass wir in seinen Händen absolut sicher sind, wenn er die Macht hat, den Kosmos festzuhalten und zu erhalten. Dann hat er auch die Macht, meinen oft so schwachen Glauben zu erhalten. Dann hat er die Macht dazu. Dann hat er die Macht dazu. Wie heftig die Stürme auch an das Haus meines Lebens prallen mögen, er ist da. Und dieses Bild erinnert uns aber auch daran, dass Jesus wirklich genügt. Dass er wirklich genügt. Dass er wirklich alles ist, was ich brauche. Und worauf ich meine Hoffnung setzen sollte. Wenn wir ihn in seiner Größe erkennen, in seiner Selbstgenügsamkeit, dann begreifen wir, dass unsere Herzen nirgendwo anders, dass unsere tiefsten Fragen und Sehnsüchte nirgendwo anders zur Ruhe kommen können als bei ihm, der alle Dinge überragt. Und in dem alle Fragen ihre Antwort finden. Dann wird mir klar, dass mein Herz, dass mein Leben nirgendwo anders hingehört als in seine Hände. Dann wird mir klar, dass ich nirgendwo anders Sicherheit und Frieden für mein Herz suchen sollte als bei ihm. Dass ich nirgendwo anders meine Identität verankern sollte als bei ihm, weil er das Einzige ist, was für immer bleibt und sich niemals verändert. Und deshalb hat der Kirchenvater Augustinus auch so passend gesagt, unser Herz bleibt unruhig, bis es zur Ruhe findet in ihm. In Christus. Ich habe deshalb, bevor wir weitergehen, eine Challenge für uns Christen. Zwei herausfordernde Fragen. Glauben wir wirklich daran, ich meine wirklich, glauben wir wirklich in unserem Herzen daran, dass er alles in seinen Händen hält? Und er hält. Ich habe mich bei der Vorbereitung der Predigt an dieses Lied erinnert. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Als Kind oft gesungen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, und ich hoffe, ich trete euch damit nicht zu nah, weil das gilt auch für mich, dass wir als Christen dazu neigen, christliche Naturalisten zu werden. Christliche Atheisten. Wir glauben nicht mehr wirklich daran in unserem tiefsten Innern. Ja, er hält wirklich alles in seiner Hand. C.S. Lewis hat an einer Stelle etwas sehr Herausforderndes gesagt. Er hat gesagt, in der gesamten Geschichte des Universums haben die Gesetze der Natur nicht ein einziges Ereignis herbeigeführt. Es war Gott. Ja, Gott hat die Naturgesetze erschaffen. Er erhält sie. Aber es ist Gott, er ist die Kraft hinter allem. Er ist es, der die Welt erhält. Die Natur ist nicht unabhängig von ihm, existiert nicht unabhängig von ihm. Sie hängt an ihm. Sie hängt an ihm. Und genauso du und ich. Und das führt uns zur nächsten Frage. Wenn das die Tatsache ist, glauben wir wirklich daran, dass er genügt? Glauben wir wirklich daran, dass er genügt? Dass er die Quelle unserer Kraft, unserer Freude, unserer Sicherheit, unserer Erfüllung ist. Dass er das ist, was wir wirklich brauchen. Ja, das, was unser Glaube und unser Herz, oder ich sag's mal anders, das, woran, glaube ich, unser Glaube und unser Herz am meisten leidet, ist ein zu kleines Bild von Jesus. Daran leiden wir am meisten. Denn davon hängt alles ab, wie wir auf Dinge reagieren in unserem Leben, wie wir mit Krisen umgehen, die in unserem Innern entstehen. Es hat viel damit zu tun, was für ein Bild wir von Jesus haben. Und Paulus zeigt uns jetzt erstmal dieses große Bild von Jesus, diese Erhabenheit, diese Überragenheit und bleibt dann nicht stehen, sondern er geht einen Schritt jetzt weiter. Und zeigt uns, dass Jesus, weil er so groß ist, so erhaben ist, der auch derjenige ist, der die gesamte Schöpfung und auch uns persönlich mit Gott versöhnen kann, uns Frieden geben kann, weil das die große Not ist, in der wir stecken. Er ist derjenige, der die Schöpfung wieder zur Ruhe führt. Und das ist unser zweiter Punkt, nämlich göttlich bewirkter Frieden. Die Band U2 in ihrem Lied Peace on Earth singt an einer Stelle Heaven on Earth, we need it now. Also der Himmel auf Erden, wir brauchen es jetzt, wir wollen es jetzt haben. Sick of pain, sick of sorrow. Ja, ich bin den Schmerz leid, ich bin die Trauer leid. Ich will endlich Frieden. Es gibt wahrscheinlich keinen Wunsch, der unsere Welt so sehr prägt wie der Wunsch nach Frieden. Auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, wir merken das ja auch an unzähligen Initiativen, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, auf persönlicher Ebene. Und auf der anderen Seite stellt unsere Welt an vielen Stellen trotz aller Bemühungen eine von Zerrissenheit geprägte Wirklichkeit dar. Das nehmen wir zunächst sehr real und direkt auf der Beziehungsebene wahr. Ja, wir erleben Unverständnis, Ignoranz, wachsende Anonymität, Kälte, Hass, Ablehnung, Vertrauensmissbrauch. Und wir müssen die Realität, auch unter Christen, wir müssen die Realität von kaputten Ehen, von zerbrochenen Eltern-Kind-Beziehungen und von zerstörten Freundschaften wahrnehmen und erleben. Das erleben wir. Sehr direkt, sehr real. Aber diese Zerrissenheit erfahren wir auch auf einer noch viel tieferen, persönlicheren Ebene. Und zwar in uns selbst. Unzählige Menschen tragen in sich diese quälenden Fragen danach, wer sie wirklich sind, wozu sie sind und finden ein Leben lang keine zufriedenstellende Antwort. Viele Menschen um uns herum fühlen Tag für Tag, und das ist jetzt sehr persönlich, das ist mir bewusst, aber viele Menschen um uns fühlen Tag für Tag einen tiefen existenziellen Konflikt zwischen ihren Gefühlen und ihren gegebenen körperlichen, geschöpflichen Dasein. Es ist ein tiefer Identitätskonflikt. Man weiß nicht, wer man ist, wozu man ist. Diese Welt ist wirklich von Zerrissenheit geprägt, die sich auf Beziehungsebene und auf Identitätsebene bemerkbar macht. Und ihren Ursprung hat sie, so ist die Antwort in der Bibel, ihren Ursprung hat sie auf einer anderen Ebene, nämlich in unserer Beziehung zu unserem Schöpfer. Die Zerrissenheit der Welt, die wir im Zwischenmenschlichen, aber auch in uns selbst wahrnehmen, ist das Ergebnis eines Bruchs, der eines Tages stattgefunden hat zwischen uns und unserem Schöpfer. Und zwar durch unsere Sünde. In unserer Sündhaftigkeit haben wir gegen Gott rebelliert, der uns geschaffen hat. Wir haben uns von dem getrennt, der unserem Dasein ein klares, gutes Ziel gegeben hatte. Wir haben ihm nicht den Platz zugestanden, der er trotz allem hat. In unserem Stolz haben wir auf unsere Autonomie und Unabhängigkeit von Gott bestanden. Und seitdem ist unsere Existenz ein ruheloses Umhertreiben außerhalb von Eden. Und die Folgen davon sind furchtbar. Feindschaft zwischen Gott und Mensch, Feindschaft zwischen Mensch und Mensch und Feindschaft zwischen Mensch und Schöpfung und sich selbst. Wir haben das Shalom verloren, für das wir geschaffen wurden. Und Tozer hat die Folgen unserer Abwendung von Gott sehr treffend zusammengefasst. Der Fall des Menschen hat für eine allumfassende Krise gesorgt, die so lange andauern wird, bis die Sünde für immer beseitigt wird und Christus über der wiederhergestellten Welt regiert. Und wenn wir uns den Text ab Vers 18 einmal ansehen, merken wir, dass Paulus genau das voraussetzt. Er scheint davon auszugehen, dass etwas mit der Schöpfung nicht stimmt. Er spricht nämlich ab Vers 18 über eine neue Schöpfung, die in Christus angebrochen ist. Es scheint also irgendetwas nicht in Ordnung zu sein, sodass Gott sich aufgemacht hat, um alles neu zu machen. Und spätestens in Vers 20 wird deutlich, was nicht stimmt. Diese Welt muss mit Gott versöhnt werden. Diese Welt muss mit Gott versöhnt werden. Und damit setzt Paulus voraus, dass die Schöpfung in ihrer Gesamtheit gefallen und gebrochen ist. Er setzt voraus, dass die gesamte Schöpfung durch die Sünde des Menschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das müssen wir uns bewusst sein. Der Fall Adams zerstörte nicht nur die Beziehung zum Schöpfer. Er sorgte auch für einen radikalen Zerbruch der gesamten Schöpfung, die seitdem unter dem Fluch der Sünde liegt. Und das ist das, was Paulus zum Beispiel in Römer 8 meint, wenn er sagt, dass die gesamte Schöpfung sich danach sehnt, dass Gottes Herrlichkeit offenbaren wird. Die gesamte Schöpfung sehnt sich danach, wartet auf diese letztendliche Erneuerung aller Dinge, wo alle Dinge wiederhergestellt und Gott selbst wieder in perfekter Harmonie alles bringen wird. Und Paulus zeigt uns jetzt in unserem Text, dass diese Versöhnung, diese allumfassende Erlösung in Christus verankert ist und wahr wird. Wenn wir uns den Text ansehen, merken wir, dass Paulus neu ansetzt. Es ist wie die zweite Strophe eines Liedes ab Vers 18. In der ersten Strophe hat er uns gezeigt, Jesus ist der Herr über der ganzen Schöpfung. Jetzt zeigt er uns, Jesus ist der Herr über der neuen Schöpfung, in der er Neues beginnt. Er beginnt, die Welt zu erneuern, wiederherzustellen. Und deswegen sagt er, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Wieder wird uns die Größe Jesu vor Augen gestellt. Und dann folgt in Vers 19 die Erklärung dafür, wie diese neue Schöpfung angebrochen ist. Und die Erklärung ist sehr einfach und doch so bedeutend für uns. Vers 19, Gott selbst hat in und durch Christus Frieden gemacht. Durch das Blut seines Kreuzes. Ja, Paulus, das ist ganz wichtig, Paulus vertritt hier keinen Heilsuniversalismus im Sinne von alle, es werden einfach alle erlöst, alle Menschen. Was er uns sagen will ist, die neue Schöpfung hat in Christi Tod und Auferstehung angefangen, sie wird konkret sichtbar in der Gemeinde und sie wird sich in Zukunft allumfassend ausweiten. Sie wird sichtbar werden, alles wird neu werden. Und deswegen zeigt er uns nicht nur die Größe Jesu, sondern macht uns indirekt auch deutlich, dass es Hoffnung für diese Welt, für dich und mit mich gibt. Und warum? Weil Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, wie wir es in der Textlesung gehört haben. Weil Christus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Ist es nicht Wahnsinn? Von außen betrachtet war das, was da damals irgendwo außerhalb von Jerusalem, in der hintersten Ecke des Römischen Reiches, mit irgendeinem unbedeutenden Juden geschah. Es war nichts Besonderes. Irgendein Aufständischer wurde wieder umgebracht, hingerichtet. Aus der Perspektive der Welt. Aber dieses so scheinbar unscheinbare Ereignis sorgte dafür, dass Himmel und Erde versöhnt wurden. Es war der zentrale Wendepunkt der Geschichte, als der Sohn Gottes den gerechten Zorn des Vaters auf sich nahm, als er selbst zur Sünde wurde, den Fluch der Sünde auf sich nahm, als er die Zerrissenheit der Welt auf sich nahm und stellvertretend für uns starb. Die Sünde hatte sein Kunstwerk völlig verzerrt und entstellt. Aber der Schöpfer kam, um die Macht und die Folgen der Sünde zu beenden, zu beseitigen, indem er Frieden gemacht hat und eine Versöhnung bewirkte, die eines Tages die gesamte Schöpfung erfassen wird. Und dafür ging er ans Kreuz von Golgatha, um alles neu zu machen. Der absolut erhabene Herrscher des Universums wurde von Menschen gefoltert und hingerichtet. Habt ihr gemerkt, was für ein krasser Unterschied zwischen Vers 15 und Vers 20 besteht? Die Bewegung geht von hoch oben nach ganz unten. Von göttlicher Erhabenheit hinein in menschliche Schmerzen und Leiden. Von absoluter Majestät zu furchtbarer Demütigung und Tod. Das ist die Bewegung in unserem Text. Der, der das Haupt der Gemeinde ist, der der Anfang aller Dinge ist, ist auch der, dessen Hände am Kreuz durchbohrt wurden. Und mit welchem Ziel? Um zu versöhnen, um zu erneuern. Um Frieden zu bringen, der jetzt schon sichtbar angebrochen ist in seiner Gemeinde und eines Tages alle Dinge erfassen wird durch das Blut seines Kreuzes. Das Kreuz von Christus, von außen betrachtet ein Zeichen von Schwäche und Niederlage, ist in Wahrheit die Kraft Gottes, durch die alle Dinge erneuert und wiederhergestellt werden. Es ist Gottes Instrument einer allumfassenden Wiederherstellung, weil Gott darin über die Mächte der Finsternis triumphiert hat. Weil Jesus der Herr über allen Dingen ist, wird kein Teil der Schöpfung vom Segen seiner Erlösung unberührt bleiben. Eines Tages wird alle Zerrissenheit dieser Schöpfung zu einem Ende kommen. Der Fluch der Sünde wird aufgehoben werden. Alle Leiden werden aufhören. Der Tod wird für immer sterben. So groß ist seine Erlösung. So groß ist seine Erlösung. Ja, er hat Menschen erlöst. Aber seine Erlösung ist so gewaltig und allumfassend, dass eines Tages kein Teil der Schöpfung unberührt bleiben wird davon. Es wird alles neu werden. Weil sein Herz aufgehört hat zu schlagen am Kreuz von Golgatha. Und bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, will ich kurz darauf eingehen, worin die konkrete Relevanz für dich und mich darin liegt. Und ich denke, wir können hier extrem Ermutigendes für uns nehmen. Und zwar für unsere Beziehungen, für unser Menschsein und unsere Zukunft. Wenn sein Kreuz, wenn seine Erlösung, die er gebracht hat, so groß ist, dass eines Tages kein Teil seiner Schöpfung davon unberührt bleiben wird, dann ist das eine riesige Hoffnung für deine Beziehung, die jetzt gerade vielleicht zerbrochen vor dir liegt. Tiefste Zerrissenheit in Ehen, in Freundschaften kann geheilt werden. Sie kann geheilt werden. Er kann alles neu machen, wenn wir die Kraft seines Evangeliums immer wieder in unser eigenes Herz sprechen lassen, in unsere eigene Situation sprechen lassen. Aber da ist noch etwas anderes. Und das ist im Moment vielleicht auch sehr aktuell für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft. Wir erleben um uns herum, und vielleicht bist du auch heute sogar unter uns hier, wir erleben durch den Bruch, der zwischen Gott und Mensch stattgefunden hat, auch eine Entfremdung in uns selbst. Sie wird deutlich in Selbstablehnung, in Selbsthass, im Fremdfühlen im eigenen Körper, im Hassen des eigenen Körpers. Da ist dieser dieser Kampf, dieser Hass, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich bin falsch. Die Perspektive unseres Textes ändert unseren Blick. Er hat alle Dinge geschaffen. Und nicht nur das, er wurde selbst Mensch, wie du und ich. Und er hat sich mit seiner Schöpfung identifiziert und sie mit Gott versöhnt. Und deswegen darf ich wissen, dass die Schöpfung gut ist. Versöhnt mit Gott bedeutet versöhnt mit dem, der mich gemacht hat, der mich eines Tages in Liebe geformt hat. Dass es kein Zufall ist, dass ich bin, wer ich bin, sondern dass er es wollte. Und deswegen kann ich mich annehmen, meine Geschöpflichkeit annehmen. Das gilt eben auch für meinen Körper. Ich kann mich so annehmen, muss meinen Körper nicht als meinen Feind sehen, in dem ich gefangen bin. So, ich darf auf Christus schauen und wissen, der am Kreuz hing, ist auch mein liebevoller Schöpfer und er hat sich was dabei gedacht, dass ich bin, wie ich bin. Nichtchristliche Weltanschauungen führen immer dazu, dass Körper und Denken getrennt werden voneinander. Dass Kopf und Herz voneinander getrennt werden, Körper und Herz. Das Endprodukt davon ist Abtreibung. Dass man den kleinen Lebewesen, die in Müttern hinauf aufwachsen, nicht zuspricht, dass es Menschen sind. Aber der christliche Glaube ist ganz anders. Im christlichen Glauben wird der Körper als unglaublich wertvoll angesehen, weil Gott dahinter steht. Und Gott liebt seine Schöpfung so sehr, dass er herunterkommt in seine Schöpfung, selbst Teil der Schöpfung wird und sie mit sich selbst versöhnt. Und deswegen, wenn du jetzt gerade vielleicht im Moment diese Kämpfe in dir hast, diese Selbstablehnung, diese real empfundene Zerrissenheit, lauf damit nicht irgendwo hin, sondern lauf zu deinem Schöpfer, der am Kreuz für dich gestorben ist und der dich gut gemacht hat, der sich was dabei gedacht hat und der dir diese innere Zerrissenheit, der dir Versöhnung schenken kann, auch für diese innere Zerrissenheit. Und zuletzt bin ich davon überzeugt, dass wir wegen dem, was wir hier sehen, echten Frieden in unserem Herzen in Bezug auf unser gesamtes Leben und unsere Zukunft haben können. Wir glauben an einen Gott, der eines Tages alle Dinge neu machen wird, der alle Zerrissenheit zu einem Ende kommen lassen wird. Sünde wird für immer beseitigt werden. Ich muss euch ehrlich sagen, ich freue mich auf diesen Moment, wenn Christus erscheint und seine Worte sein werden. Kommt zu mir, Söhne und Töchter, ruht euch aus. Ruht euch aus. Ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Besonders in diesen Momenten, wo wir die Zerrissenheit dieser Welt so wahrnehmen. In unserem eigenen Leben. In den Ehen, die um uns herum kaputt gehen. In den Freundschaften, die zerbrechen. Wechseln uns da nicht diese Sehnsucht? Wechseln uns nicht dieser Hunger danach, Herr, erscheine und mach alles neu. Nimm die Zerrissenheit dieser Welt weg. Und Geschwister, er wird es tun. Er wird es tun eines Tages. Jedes Leiden, jeder Schmerz, jede Zerrissenheit wird vorbei sein. Und er wird sprechen, komm zu mir, meine Söhne und Töchter, und ruht euch aus in meiner Gegenwart. Ruht euch aus. Und dort werden alle Fragen, die dich jetzt noch quälen, zu einem Ende kommen. Und du wirst sehen, dein Vater macht alles gut. Er macht alles neu. Und unser Text geht noch einen Schritt weiter. Er zeigt es nämlich, dass diese Erlösung, diese Versöhnung, die Gott in Christus gebracht hat, nicht irgendwo anfängt, sondern in uns Menschen. Er möchte Menschen mit sich versöhnen. Die gesamte Schöpfung ist in Mitleidenschaft gezogen durch die Sünde des Menschen und die Schöpfung wird erlöst, aber es beginnt bei den Menschen. Und damit kommen wir zu göttlich beendeter Entfremdung. Christus in seiner Größe ist der Einzige, der alle Dinge mit Gott versöhnen und wiederherstellen kann. Und er ist auch der Einzige, der groß genug ist und genügt, um dir und mir im Hier und Jetzt Frieden mit Gott zu geben. Und das sind die Verse 21 bis 23. Es ist interessant, dass in den letzten Jahren eine Wiederauferstehung des buddhistischen Glaubens gerade in unserem Westen stattgefunden hat. Es ist irgendwie in, fernöstlich zu denken. Und von Buddha soll der Satz stammen, Frieden kommt aus deinem Innern. Suche ihn deshalb nicht außerhalb deiner selbst. Und es ist extrem in, so zu denken. Ich glaube sogar, dass selbst wir Christen manchmal so denken. Das Konzept von Selbsterlösung findet sich in nichtchristlichen Religionen, in säkularen Weltanschauungen. Menschen suchen überall Frieden und viele meinen, Frieden müsse irgendwie in uns selbst zu finden sein. Gott zeigt uns, dass das aber nicht der Fall ist. Und ich will dich kurz fragen, bevor ich weitergehe, wo suchst du Frieden? Wo suchst du Frieden? Wo findest du Frieden für dein Herz? Und ich glaube, dass diese Fragen extrem entscheidend sind, auch für uns Christen. Warum? Weil auch wir dazu neigen, unser Herz nicht bei unserem Erlöser zur Ruhe zu bringen, sondern an anderen Stellen. Weil auch wir immer wieder dazu neigen, sogar unseren Frieden vor Gott nicht in dem zu suchen, was er für uns getan hat, sondern in dem, was wir für ihn tun. Und dieses Problem hatten auch die Christen in Kolossä. Es hatten sich Menschen in ihre Gemeinde eingeschlichen, die erstmal sehr fromm wirkten, aber eine extrem gefährliche Botschaft verbreiteten, nämlich Jesus ist nicht genug. Du brauchst noch bestimmte Rituale, irgendeinen asketischen Lebensstil, die Einhaltung bestimmter Regeln, um Frieden mit Gott zu haben. Und Paulus sagt uns nein. In Vers 21 sagt er, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Ja, feindselige Entfremdung. So bezeichnet Paulus unseren Zustand in Bezug auf Gott. Und das Wort entfremdet steht für Isolation, für Einsamkeit, für das Gefühl, nicht dort zu sein, wo man eigentlich sein sollte. Wir waren eines Tages weit weg von Gott und hatten uns damit selbst in unser größtes Unglück gestürzt. Ein tiefer Graben hatte sich zwischen uns und ihm gebildet. Und die Folge davon haben wir gerade besprochen. Feindschaft zwischen Gott und mir, Feindschaft zwischen Menschen, Feindschaft zwischen Mensch und Schöpfung und sich selbst. Zerrissenheit pur. Aber Paulus macht uns jetzt deutlich, dass Gott es war, der uns aus diesem Zustand geholt hat. Christus hat uns durch seinen Tod versöhnt, um uns dadurch heilig und ohne Fehler vor Gott hinzustellen. So wie Gott die gesamte Schöpfung eines Tages souverän erlösen wird, hat er auch uns eines Tages durch den Tod seines Sohnes souverän erlöst. Er hat aus Feinden Söhne und Töchter gemacht. Aus entfremdeten Geschöpfen geliebte Kinder. Er hat uns Teil seines Volkes gemacht. Wir waren seine Feinde, als er für uns starb, weit entfernt von Gott. Aber er hat uns nahe gebracht zu sich. Und das ist die Rückkehr des Schaloms, für das wir geschaffen wurden. Und es ist so wichtig, dass du und ich, dass wir das in unserem Herzen begreifen. Es handelt sich hier nicht um ein subjektives Gefühl, das wir irgendwo in unserem Bauch haben, dass wir Frieden mit Gott haben. Frieden mit Gott ist ein objektiver Zustand, unabhängig davon, wie ich mich fühle. Denn Gott selbst hat souverän über mich ausgesprochen, dass er sich mit mir versöhnt hat in Christus. Und Paulus' große Botschaft an dich und mich ist, Christus in all seiner Größe ist genug, um dich mit Gott zu versöhnen. Du bist in ihm zur Fülle gebracht. Du brauchst nichts anderes. Durch sein stellvertretendes Sühneopfer am Kreuz, der Jesus, der groß genug ist, um das gesamte Universum in seinen Händen zu halten, ist alleine groß genug, um dir Frieden mit Gott zu geben. Es sind nicht deine Taten, nicht deine Gebete. Es ist nicht meine fromme Performance. Es ist nicht mein Dienst als Pastor. Nein, Es ist allein das Blut Christi, das mich versöhnt mit Gott. Und das ist so befreiend, oder? Es ist so befreiend für uns, wie wir manchmal in Glaubensnöte geraten, wo wir von Zweifeln und Ängsten geprägt sind, wo wir irgendwie denken, Gott würde uns nicht mehr annehmen, er sei gegen uns oder er toleriert uns nur noch irgendwie. Als Kinder, die er irgendwie aus Versehen dazugenommen hat. Nein, wir dürfen das im Glauben ergreifen. Gott hat mich ein für alle Mal durch das Blut seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Das ist die alles entscheidende Realität meines Lebens. Jedes Gefühl der Isolation und Entfremdung in Bezug auf Gott, das ich immer noch habe manchmal, entspricht nicht der Wahrheit, entspricht nicht dem, was er über mich denkt. Die Wahrheit ist, dass er sich für immer mit mir versöhnt hat. Er hat mich souverän für sich selbst angenehm gemacht. So angenehm, dass ich in jedem Moment meines Lebens von seiner Liebe umschlossen bin. Johannes Calvin hat das einmal gesagt, zu glauben an Jesus bedeutet nicht, ihn von Ferne zu betrachten. Es bedeutet, warm umschlossen sein von ihm. Warm umschlossen sein von ihm. Und wie können wir diesen Frieden erfahren? Das verrät uns Paulus an einer anderen Stelle, zum Beispiel in Römer 5, durch Glauben an Jesus allein. Gott hat sich aufgemacht, seine Schöpfung mit sich zu versöhnen und sie beginnt in den Menschen, die an ihn glauben. Und das ist auch das, was er in den Versen 22 und 23 uns deutlich macht. Er deutet darauf hin, wenn ihr an das Evangelium glaubt, an der Hoffnung des Evangeliums festhaltet, dann gehört euch dieser Friede. Dann gehört euch dieser Friede. Und diesen Frieden will Gott dir und mir schenken. Das ist der Frieden, für den du geschaffen wurdest. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Herz jedes Menschen von dem Bewusstsein gekennzeichnet ist, dass wir eines Tages den Frieden verloren haben, für den wir eigentlich geschaffen wurden. Und wir merken ihn in diesen Krisen, in denen wir stecken, in den Beziehungskrisen, die wir haben, in den tiefgreifenden Identitätskrisen, die wir haben und in der Schuld, die auf unserem Herzen liegt und die wir nicht loswerden. Meine Hoffnung für dich und mich ist, dass du dich heute an Christus wendest, der zu dir sagt, lass mich dir doch meinen Frieden geben. Lass mich dir meinen Frieden geben. Und das hoffe ich für dich, dass du das ergreifst im Glauben und Frieden findest mit Gott. Amen.